Und willkommen zum Segelreporter Podcast. Mein Name ist Kai, ich bin der Chefredakteur des Magazins Segeln. Mit dabei ist Carsten, Chefredakteur von segelreporter.com. Hallo Carsten.
Mhm. Stimmt, wir sind wieder nur zu zweit, ne? Feline ist im Urlaub, ne? Ja, aber das kriegen wir hin, oder?
Das kriegen wir hin, sie ist nächste Woche wieder da, also quasi im nächsten Podcast habt ihr sie. Genau. Aber bevor wir jetzt starten, gibt's eine kurze Werbeunterbrechung. Werbung.
Ja, Carsten, wusstest du eigentlich, dass der März bei uns Bootseignern der Pinsel- und Rollemonat ist?
Nee, ich konnte mich da immer ziemlich vordrücken, aber wie gesagt, ich habe auch so eine alte Variante, die schon seit 2 Jahren in der Halle steht und da müssen wir, glaube ich, auch mal ran. Aber ich weiß, dass du dich das ganze Jahr drauf freust, auf diesen März, damit du endlich mal pinseln kannst.
Ja, ich freue mich wirklich. In diesem Jahr ist nicht nur mein Antifolge mal wieder dran, sondern auch mein blauer Zierstreifen. Der zieht sich quasi so vom Bug bis zum Heck am Rumpf entlang. Und dieses dunkelblau, das suggeriert natürlich auch von weiter weg, dass es eine halbe Grassi wäre. Und deswegen muss der Zierstreifen auch immer perfekt aussehen. Und aktuell sieht er eben nicht mehr perfekt aus. Also er ist schon so ein bisschen ausgeblichen und daher muss jetzt wirklich einfach mal ein neuer Anstrich her. Und da passt es gut, dass International Yachtfarben jetzt neue Produkte auf den Markt gebracht hat, einen neuen Lack und auch eine neue Vorstreichfarbe mit dem Namen One-Up, die speziell für Einkomponentenlacke hergestellt worden ist. Ich werde also einen alten Zierstreifen abtragen, dann One-Up drauf pinseln. Das erzeugt eine sehr, sehr glatte Oberfläche und stellt auch quasi die Verbindung her zu dem neuen Lack, der quasi auf die Vorstreichfarbe aufgetragen wird. Und bei diesem Lack handelt es sich um Top-Lack Plus. Das ist ein Hochglanzlack, einkomponentig, der halt sehr, sehr einfach verarbeitbar sein soll. Ich kann den Lack also einfach mit der Rolle auftragen und der Lack zieht sich ja von selber so glatt, dass ich ihn auch gar nicht mehr verschlichten brauche später und so ein perfektes Finish erhalten soll.
Das ist aber ein starker Lack, wenn du aus deinem Schiff damit eine halbe Grassi machst, oder? Das ist eigentlich ein gutes Produkt, oder?
Das wäre ein sehr, sehr gutes Produkt, wenn das so klappen würde. Ich glaube, so weit reicht es noch nicht, aber ich habe trotzdem volles Vertrauen in diesen Lack, denn er hat auch einen eingebauten UV-Filter, sodass der Lack eben noch ein bisschen länger auch der UV-Strahlung und der Sonne standhalten kann. Und für mich ist immer ein echter Pluspunkt, dass das Verschlichten entfallen soll bei dem Lack. Früher war es immer so, dass mit der Rolle gestrichen und muss mit dem Pinsel nochmal drüber gehen, um den Lack auch wirklich in allen Bereichen schön glatt zu ziehen, dass du am Ende auch eine super schöne Oberfläche hast. Und das entfällt jetzt eben immer.
Zu verschlichten, das Wort habe ich, glaube ich, noch nie gehört. Aber jetzt haben wir ja richtig was gelernt. Also es geht darum, es irgendwie was glatt zu ziehen oder nicht um eine Beziehung zu schlichten oder einen Streit oder sowas.
Okay, wenn der Lack nicht schön aussieht, kann das auch mal vorkommen.
Stimmt.
Aber in diesem Fall, du brauchst dir das Wort schon gar nicht mehr merken, weil es entfällt ja jetzt einfach.
Ja, stimmt.
Mit dem neuen International Top Lack Plus. Du brauchst nicht mehr zu verschlichten. Also diese ganze Handtücherei mit Pinsel und Rolle soll entfallen und du hast trotzdem ein super schönes Ergebnis am Ende. Also ein perfektes Produkt für den Do-it-yourself-Bootseigner. Und ich bin jetzt schon sehr, sehr gespannt, wie das funktionieren wird in der Praxis.
Ja, mich auch. Muss auf jeden Fall Ergebnisse nachher dann posten.
Ja, das werden wir machen. Es gibt den Lack übrigens auch in 24 Farben und in 3 Gebindegrößen. Von klein 375 Milliliter über 750 Milliliter bis hin zu 2,5 Litern. Werbung Ende. So, Carsten, seit unserem letzten Podcast ist ja einiges passiert in der Welt. Sowohl jetzt in Europa als auch in der Segelwelt an sich. Wie war für dich denn so das Aufwachen am 24. Februar 2022?
Ja, es war eher krass. Im Endeffekt um 22.02., das ist ja, haben wir schon alle gesagt, das ist die Schnapszahl, da wo Putin gerne angreift. Irgendwie, da hat mein Sohn Geburtstag, da hat man schon so ein bisschen geungt. Oh Gott, hoffentlich geht das da nicht los, aber da waren ja schon die ersten Bewegungen da. Aber dass er das dann wirklich tatsächlich macht, also muss ich schon sagen, wie, glaube ich, viele Hörer, Leser, Segler, alle waren da so ein bisschen in der Schockstarre, ne? Und ich habe das auch gemerkt, ich versucht, ja, an dem gleichen Tag natürlich, versucht man seinen Job zu machen und empfindet das alles so banal, wo wir dann tatsächlich wir uns so mit beschäftigen halt. Ne? Das ging dir bestimmt nicht anders, oder? Wenn man über Segeln schreibt und da drüben fallen Bomben.
Es war genauso. Also im Prinzip, wie gesagt, wir sind eigentlich ein Segelmagazin oder ein Segel-Online-Portal und auch ein Segel-Podcast, aber trotzdem, es hat mich mitgenommen und ich konnte mich auch einfach nicht freimachen davon auf Dauer, weil es war doch immer irgendwie präsent und hat auch irgendwie auch alles beeinflusst, also die Handlungen in den ersten Tagen, auch selber das Schreiben an sich, ist mir zum Beispiel aufgefallen, wir mussten ja auch auf Segelportal auch so ein bisschen berichten, was das für die Segelwelt bedeutet und da habe ich halt gemerkt, dass ich das Wort Krieg nicht schreiben kann, nicht weil ich eine mentale Sperre habe zum Beispiel, sondern einfach, weil ich nicht gewohnt bin, diese Tasten Kombination zu drücken einfach. Ich glaube, ich musste noch nie in meinem Berufsleben das Wort Krieg schreiben, ehrlich gesagt. Und da fiel mir erstmal so richtig auf, was es eigentlich bedeutet, wenn solche Ereignisse einen einholen und man trotz, obwohl man in so einer, eigentlich so einer heile Weltblase ist, wie im Segelsport, ja, wo alles immer schön ist und wo man von tollen Bildern lebt und dass es dann trotzdem eingeholt werden kann durch schreckliche Nachrichten.
Ja, ich fand es dann auch erstaunlich, genau, so habe ich es auch empfunden, sondern dass wenn man dann in die Tasten, also bei jedem Satz merkt man, was weiß ich, ob es bei dir ist jetzt auch ja viel, was neueste Yacht auf dem Markt oder bei uns dann auch der und da hat da vielleicht irgendwie gewonnen oder was auch immer passierte, denkst du, okay, das interessiert jetzt alles einfach überhaupt nicht, ne? Man macht so, versucht es ja so weiter in seinem Rhythmus zu bleiben. Aber dann habe ich durchaus gemerkt, das kam ja dann auch nach den ersten Tagen, dass die Segelwelt ist eine Blase irgendwo, aber trotzdem sehr, sehr connected mit den Geschichten. Ne? Und dann fand ich tatsächlich, für mich war das auch so ein Aufwecker, wo ich dann auf dem Schreibtisch die Meldung bekommen habe, da von diesem Caribbean 600, wo dann, ja, die Scorpio, die größte Regatta-Jacht und schnellste der Welt eben gewonnen hat. Naja, und über den hatte ich vorher schon noch geschrieben. Der Eigner ist eben der Russe. Der steht da wohl oder wird gefordert, dass er als ganz vorne auf der Sanktionsliste steht. Und dann denkst du, aha, das ist ja natürlich diese ganze Segelsportszene zumindest, ist sehr von den Russen geprägt halt. Und dann war das so ein bisschen mehr so, okay, man versuchte sich da so in den News-Strom einzuarbeiten und dann merkt man das schon. Und inzwischen habe ich auch gehört, ja, das Projekt scheint beendet zu sein von der Scorpios. Von den zweiten, Comanche, ist ja noch berühmter, da haben wir ja auch schon viel drüber berichtet, über die ganzen Rekorde, der früher glaube ich, ein Amerikaner. Und na, jedenfalls war das ja ist das erst seit ein oder zwei Jahren eben auch verkauft worden und ja, es soll eben einem russischen Konsortium gehören. Das soll aber auch inzwischen beendet sein. Das geht alles ineinander und gerade die Russen im Segelsport spielen natürlich eine große Rolle. Wobei ich dann auch immer gedacht habe, ich bin eigentlich immer auch so ein totaler Gegner gegen Olympia-Boykott oder so. Ich habe das damals jetzt nicht am eigenen Leib erlebt, aber ich meine, klar, Moskau und dann Los Angeles, waren doch einige, die man so kennt, die dann nicht vorbereitet haben, also Sportler und dann nicht starten durften, halt auch Segler gebracht, finde ich, hat das nichts. Und ich habe immer das Gefühl, das ist noch so eine offene Diplomatenschiene, wo die Sportler, die Diplomaten in Trainingsanzügen, sagt man, auch noch miteinander reden. Also ich kenne viele Russen, ich war auch viel drüben zum Segeln und das ist genau wie mit anderen Ländern. Ne? Also da gibt's Blödmänner, aber unter Seglern eigentlich gibt's da nicht viele. Also das funktioniert schon unter auf der Sport.
Also ich bin auch hin und her gerissen, ehrlich gesagt, was das angeht. Mhm. Also ich finde es einerseits unfair, jetzt Sportler einfach auszusperren oder auszuladen von Veranstaltungen, sei es jetzt Olympia oder auch Segelwettbewerbe, weil es gab ja auch von World Sailing das Statement, dass russische Athleten nicht mehr teilnehmen dürfen, dass auch keine Regatten mehr in Russland stattfinden dürfen und in Belarus. Ich finde es einerseits wirklich sehr unfair gegenüber den Sportlern, weil eigentlich agieren die ja quasi jetzt, die Staaten zwar für eine Nation, aber verwirklichen ja quasi ihr eigenes Sporterleben und treten in einem fairen Wettkampf an und arbeiten ja auch jahrelang auf solche Sachen hin. Olympia hast du halt nur alle 4 Jahre und dann arbeitest du auch 4 Jahre lang darauf hin. Andererseits ist es ja auch so, dass, wie du schon sagtest, dass in Russland der Sport ja auch ein Propagandamittel ist einfach. Ne? Ja. Wir hatten jetzt auch im Segelsport zum Beispiel mit dem Nord Stream Race, was ja eigentlich nichts anderes ist oder gewesen ist als eine PR-Veranstaltung, um halt die Nordsee die Ostsee-Pipeline Nord Stream 1 zu promoten und das ein bisschen ins richtige
Licht zu bringen. Der Name ja schon.
Ja, 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 es ist halt klar, liegt auf der Hand und auch Sponsoring von der Bundesliga von Gazprom. Ja. Ja. Hatte auch mal so ein bisschen, für mich immer so ein Geschmäckler einfach. Das zeigt sich ja eben auch, dass Sport ja auch immer so auch ein Politikum gewesen ist, in Russland auf jeden Fall, dass die Russen das halt aktiv genutzt haben, um halt was reinzuwaschen oder so.
Nein, definitiv. Und vielleicht ist die Nord Stream-Geschichte sogar noch ein gutes Beispiel. Aber am Anfang war das halt, ich meine, bei Schalke ist auch Gazprom auf dem Trikot gewesen. Also der Sponsor, das ist ja quasi der russische Staat als Sponsor, ist präsent und natürlich ist er präsent, um ein gewisses Image sich zu verpassen. Das war ja auch alles okay, wenn man denkt, ist noch gar nicht so lange her, dass wir da beim Champions League Qualifier in St. Petersburg waren. Das ist ja eine Stadt, ich war auch vor 20 Jahren schon mal da, auch zum Segeln. Das war ja klar, sag ich mal kurz nach dem Fall des Eisernen Vorhangs und was sich da getan hat. Das ist dann wirklich eine tolle europäische Stadt. Du konntest auch segeln war das eine. Aber dann haben wir auch in St. Petersburg ja knapp gewesen, hat man eine Zeit lang verbracht, wir sollten eigentlich auch auf der Ostsee segeln an einem einen Tag und an den anderen Tagen dann auf der Neva mitten in der Stadt. Das ist dann ausgefallen, weil zu viel Wind war, also auf der Ostsee. Und daneben hast du so einen riesen Bau, also neben dem St. Petersburg, und das ist die neue Gazprom-Zentrale da gewesen. Das sieht aus wie so eine Skihalle. Ich sag mal, die Neuss oder so, wo denkt, was bauen die denn hier hin? Und dann so, wo quasi der Segelclub so ein bisschen im Schatten dieses Baus so war, wo ich dachte, das sah als wie eine große Baustelle, nicht sehr schön, aber es ist wahrscheinlich jetzt fertig inzwischen, oder sagst du schon fast symbolmäßig, da steht dieses Segel im Schatten da, dieses Gazprom-Riesen, und natürlich spielen die da irgendwie eine Rolle, ne? Und ich glaube aber, dass der Punkt ist richtig, weil den du sagst, den habe ich nachher bei dem Argument Sportler jetzt teilnehmen lassen oder nicht, das gehört vielleicht mit dazu, weil es ist im Politikum und über diesen Ausschluss der Sportler kommst du ja vielleicht eher an die russische Bevölkerung ran, weil das merken die. Ne? Das fand ich ein ganz spannendes Argument, das ich irgendwo gelesen habe. Sobald die merken, wir dürfen jetzt auch gar nicht mehr mit unseren Sportlern jubeln draußen, kommt so eine Idee, dass vielleicht die Propaganda im Lande vielleicht doch nicht so ganz stimmt. Ich glaube, das ist ja auch eine große Hoffnung dieser Maßnahme. Ne? Also, das ist dann vielleicht eine andere Ebene. Das fand ich okay.
Genau. Ja, ich denke halt auch, dass der Change in Russland auch durch die Bevölkerung oder das Volk kommen kann. Also Putin ist da oben so eingeigelt in seinem Elfenbeinturm, sage ich jetzt eigentlich mehr oder weniger. Der wird sich jetzt nicht ändern. Also wenn eine Veränderung kommt, dann muss sie wirklich durchs Volk kommen und durch den Volk. Und so schwer es auch fällt, also ich muss auch sagen, klar ist es die Wirtschaftssanktionen gegen Russland, die es gibt, also trifft ja auch die Bevölkerung. Und das ist natürlich auch nicht so schön. Aber ich glaube, erst dadurch kann auch dieser Change-Prozess in Gang gesetzt werden auf Dauer.
Ja, wobei ich fand das dann auch immer, man sagt es immer so schön und klar, und es scheint ja auch wirklich nicht anzukommen, das, was wir hier alles sehen, weil na klar, die Medien sind halt blockiert. Aber ich stelle mir jetzt auch immer vor, man sieht ja nun wirklich Mutige, die auf die Straße gehen, aber wenn die sofort ins Gefängnis kommen oder Repressalien, also da kann man hier schön sagen, hier im Westen, wir sitzen hier, Leute, geht mal alle auf die Straße. Das ist schon schwierig.
Ich habe mal nachgeguckt, gab ja das Selling Statement, was wir auch als Segelreporter hatten.
Ja.
Das basiert aber ja quasi auch auf dem Statement, was das IOC, das Internationale Olympische Komitee, vermittelt hat. Und die verweisen quasi zum Beispiel darauf, mit der Begründung, warum sie russische Athleten ausschließen, auf den Olympischen Frieden, der von Russland gebrochen worden ist. Kennst du den Olympischen Frieden? Das ist ja eigentlich eher so ein Konstrukt, was eigentlich noch aus der Antike stammt. Das halt damals halt alle Athleten, die an Olympischen Spielen teilnehmen, sicher an- und abreisen können an die Sportstätte. Und das gibt's immer noch so. Das war damals irgendwie ein Vertrag zwischen den einzelnen Stadtstaaten in Griechenland. Heute ist es dann wirklich eine UN-Resolution. Die wurde am 2. Dezember 2021 von allen 193 Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen angenommen, also auch Russland. Und der Olympische Frieden begann 7 Tage vor dem Beginn der Olympischen Spiele, also der Winterspiele am 4. Februar, und wird erst enden, wenn die Paralympischen Spiele zu Ende sind, 7 Tage danach. Und der russische Angriff oder der Putins Angriffskrieg fiel halt genau in diesen Olympischen Frieden rein, den Russland ja eigentlich angenommen hatte. Und das war halt für das IOC dann quasi der Grund, jetzt das abzusagen, weil der Frieden eben gebrochen worden ist.
Na, das ist ja spannend, weil ich glaube, das ist ja tatsächlich, ich denke im Endeffekt, das ist dann genau die Erklärung, wieso es machen dürfen oder vielleicht auch wollten. Ich finde das ja auch ganz witzig, weil, oder beziehungsweise auch ehrlich gesagt am Anfang so ein bisschen nervig, dann ging es ja dann los, wer macht jetzt als Erst, wer ist als Erster dabei und verhängt Sanktionen oder welche Segelveranstaltungen oder nicht, schließt jetzt die Russen aus. Und dann waren, glaube ich, alle ganz froh, dass World Sailing sich genau dann an den IOC dran gehängt hat und dann sagt, okay, wir schließen jetzt aus. Und dann kommen dann halt die Clubs und Lena sagt ein Statement und wird dann schon fast unter Druck. Ey, wenn du hast, machst du jetzt kein Statement oder was? Und dann musst du dann auch eins machen. Das ist dann alles schon, ja, das ist so eine relativ durchsichtige Schleife, finde ich. Klar, ist das wichtig. Aber ich fand es am Anfang, da ging es ja dann auch drum, gerade ums Nord Stream Race, ich weiß, DSV hat auch eine Meldung veröffentlicht, wir wollen nicht, dass da irgendwie Leute dran teilnehmen. Ja, ist klar, zu dem Zeitpunkt will man das auch nicht. Und der Vertrag war offenbar auch schon ausgelaufen mit Gazprom. Das war so eine Vorausgeschichte. Finde ich gut, um sich zu positionieren und das zu zeigen. Aber es lässt automatisch auch denjenigen, der es dann irgendwie scheinbar nicht schnell genug verhängt hat oder keine anderen doof aussehen. Also es ist dann so ein Wettbewerb gewesen, wo es dann nicht mehr ums Ganze ging. Das ist ja auch auf anderen Ebenen irgendwie passiert. Ist eigentlich auch egal. Ja. Das ist ja nur so eine Marginalie am Rande. Aber ich denke eben auch, ich glaube, man muss unterscheiden, das eine ist eben die Sportler, für die tut es mir auch leid, für einen Segler, wie gesagt, gibt es viele Kontakte. Aber wenn man das jetzt mal so richtig guckt, wie die russische Segelszene aufgebaut ist, dann auch jetzt tatsächlich diese Liga, Champions League oder wo Russen aktiv sind, dann ist das eben nicht der Klassiker wie wir hier in Deutschland, Europa, wo man sagt, okay, wir kaufen uns jetzt ein Boot oder ich trainiere für ihren Event und werde dann immer besser und komme dann in den Kader oder kaufe mir selber ein Boot und nehme dann an internationalen Regatten teil, sondern du hast fast immer, ich kenne es ja nur noch so J70, sind da sehr viele Russen dabei, oft so 10 bei einer Europameisterschaft oder so. Du hast halt immer diesen Owner-Driver, der das Geld gibt und der sich dann russische Profis organisiert, oder du hast bei der Champions League eigene, nicht die Vereine, sondern eigene, sag ich mal, Rennteams, die sich dann um einen Geldgeber herum positionieren und die treten dann eben auch in der, wie bei 52 Super Series mit einem, ist auch ein Gazprom-Team dabei oder bei den RC 44 oder wo das dann quasi das System nochmal ausgeweitet wird. Das heißt, du hast immer diesen, sag ich mal, reichen russischen Eigner, und da wird man jetzt mal denken, klar, auf der obersten Ebene, wie Comanche oder Scorpius, die partizipieren schon an diesem ganzen Putin-System und dann ist das schon was anderes als jetzt, sag ich mal, der Olympiasegler. Und ich habe das Gefühl, die Leute, die da segeln, das habe ich irgendwo gelesen, ich glaube 10.000 Familien hängen so oder sind begünstigste von diesem Putin-System, und das ohne das zu unterstützen, bist du dann eben auch nicht in dieser internationalen Segelszene aktiv. Und damit kommst du dann schon wieder in den anderen Bereich, wo man sagt, okay, damit die vielleicht nicht aktiv unterstützen sie das, aber die partizipieren an diesem System, dass sie da Vergünstigungen bekommen. Und dann, siehst du ja auch viel beim Skifahren, das ist jetzt nicht der kleine russische Bürger, der ich glaube, die Schere geht da relativ weit auseinander. Und beim Segelsport treffen wir halt eher die an den Systemen partizipieren. Und damit finde ich dann das schon auch alles, das trifft vielleicht auch
mal falsch. Und genau da ist ja das Perfide, finde ich ja so ein bisschen, dass, wenn wir jetzt bei Scorpius und Comanche einfach bleiben, dass man zwar bei Scorpius den Eigner kennt, jetzt bei Comanche nur weiß, dass es ein russisches Konsortium ist, wahrscheinlich, dass beide Boote aber auf den Caymans geflaggt sind. Und da ist auch die große Frage, trifft die es jetzt, die Sanktionen, werden die davon jetzt betroffen sein, dürfen die jetzt nicht mehr starten? Oder dürfen die starten, weil im Prinzip der Eigner ja meistens nicht an Bord ist, wie du auch schon gesagt hast, das ist halt der Geldgeber, während die Crew halt meistens international aufgestellt ist. Wir haben es ja bei Scorpius gesehen, die letzte Position war irgendwie auf dem Atlantik, die sind halt irgendwie aus der Karibik weggesegelt. nach der Caribbean 600. Comanche war noch dort, hat aber alle Regatten, glaube ich, abgesagt. Und du hast auch vorhin gesagt, dass die Projekte hier erstmal auf Eis gelegt sind, oder?
Ja, definitiv. Das hört man so aus den Kreisen. Das sind ja alles Profis. Das sind ja gar keine Russen an Bord gewesen. Das sind ja, hier, genau. Ne, gerade bei Comanche. Oder witzigerweise bei beiden Booten. Das sind ja ehemalige Tornado-Champs, die gegeneinander gesegelt sind. Auf Comanche ist es ja Mitch Boos, der Australier, der das geskippert hat und auch sein Team entsprechend mit America's Cup-Profis noch und nöcher irgendwie ausgestattet hat. Und auf Scorpius war das der Spanier Echavarri, der, glaube ich, im Tornado bei den letzten Olympischen Spielen in Peking Gold gewonnen hat, also wo sie da gesegelt sind. Und das Qingdao ist, der Name fehlte mir. Und ja, das sind ja gar keine Russen. Das sind aber natürlich bezahlte Kräfte, das sind Profisegler, die kann man das jetzt auch nicht vorwerfen.
Das ist es halt, ne?
Ja, das ist halt der Job. Klar, in einer gewisser Form, oder beziehungsweise als sie den Job angenommen haben, da war das ja nicht klar, dass Putin einmarschiert. Also die sind alle da überrascht worden. Die Segelszene ist in Aufruhr und natürlich werden diese Eigner, die, hast du ja recht, Gazprom und Nord Stream, das gab's ja schon immer, aber man hatte ja eher die Hoffnung, dass man die so vernetzt mit unserer Wirtschaft oder dass man dann das hier auch zulässt oder fand das angenehm, dass es wie ein normaler Sponsor behandelt wird, weil wie gesagt, es gibt ja auch ganz viele andere Reiche, die sich diese Superjachten kaufen und auch segelnde Super-Racer halt vor allem dieser Größenordnung, die das Geld haben. Das gibt's ja nur, das gibt's ja nicht nur Russen, die reich sind. Und dann muss man das auch schon wieder in Frage stellen. Aber das ist ja, da kommt's ja dann wirklich durcheinander. Aber es scheint eben ja nicht so sauber zu sein, wie das System um Putin halt funktioniert. Und das hat dann schon geschmeckt.
Ja, genau. Es gab ja auch schon ein paar Oligarchen, die sich ja von Putin irgendwie ein bisschen losgesagt haben oder auch kritisiert haben.
Man hofft es immer, ne? Ja, aber da
ein paar gab es. Abramowitsch hat ja wieder Chelsea verkaufen und den Gewinn quasi an die, die Kriegsopfer quasi spenden, also an die Opfer in der Ukraine. Macht so ein bisschen Hoffnung, dass halt auch das russische Volk einfach gegen diesen Krieg ist und dass wir halt dann vielleicht irgendwann doch wieder in Frieden zusammen leben können. Ja, sowohl Ukrainer als auch Russen und wir alle zusammen halt dann trotzdem wieder zusammen gegeneinander segeln können.
Das Thema verfolgt dann. Jetzt musst du mal aufdecken, wo ich hier eigentlich rumhopse. Genau. Ne?
Wir hatten es ja schon angekündigt im letzten Podcast, dass wir was Besonderes vorhaben. Dann kam so ein bisschen dieser Krieg dazwischen, aber du bist trotzdem in die Karibik geflogen, Carsten. Wo bist du denn gerade?
Ja, ich bin in St. Maarten. Also es ist eine Berichterstattung über die Heineken-Regatta, die flatterte uns ins Haus und da war eigentlich die Welt noch in Ordnung. Und das war auch überlegt, das war ja eher so mit Corona und hin und her macht man das jetzt eigentlich. Aber gesagt, okay, jetzt nach dem ganzen kalten, fiesen, dunklen Winter, dann passt, ist das eigentlich eine ganz schöne Geschichte. Wir haben es so kam in die Redaktion und ich habe gesagt, okay, bei mir passt das gerade zeitlich. Dann wärst du wahrscheinlich auch gerne gefahren, oder?
Aber wir sind alle gerne gefahren, ja.
Eben, Heftproduktion, ich habe es versucht, jetzt für online irgendwie so ein bisschen hinzudrehen und dann kam das halt mit dem Krieg und jetzt, wo du gerade so sagst, Abramowitsch und so, hier kommt ja auch wieder alles zusammen. Ich habe dann auch gelesen, glaube als wir losfuhren. Klar, wir hatten noch Freunde aus Duisburg zu Gast in Hamburg und haben dann tatsächlich, es war so der erste Tag vor 14 Tagen, wo auch in Hamburg mal wieder die Sonne rauskam. Und das ist ja immer, ich finde das so eine wunderschöne so Stimmung in der Stadt, wenn so nach dem Motto, man hatte jetzt so ein halbes Jahr im Winter oder im Keller gelebt, im Dunkeln und Regen. Und dann kommen plötzlich strömen alle Leute irgendwie aus der Stadt und laufen dann in Scharen um die Alster oder eben Landungsbrücken entlang. Und da haben wir uns tatsächlich, die Freunde besucht, und haben wir so eine klassische Hafenrundfahrt gemacht. Und das war, glaube ich, ja direkt dann auch, als es dann losging. Und da schlagen dann tatsächlich bei dieser Hafenrundfahrt diese ganzen Yachten, wo du gerade sagst, Abramowitsch, oder danach ging es doch auch darum, dass da eine an die Kette gelegt werden, diese Dubai oder wie hieß sie, ne? Und dann waren da bestimmt drei Yachten aus dem Superjacht-Bereich, die da rumlagen und die jetzt dann auch sofort in den Medien waren. Dann ist das jetzt beschlagnahmt worden oder nicht? Und ja, Und hier, oder beziehungsweise dann kam die Story, wo fahren die superreichen Russen an ihre Yachten jetzt eigentlich alle hin? Und dann war, glaube ich, Malediven war ein so ein Punkt, wo sie, weil die kein Auslieferungsabkommen hatten mit den USA oder so. Und eine auf der Karte war eben auch St. Martin. Das war, fand ich ganz interessant, weil du guckst es dann auch hier aufs Wasser und dann hast du dich, das Bild war das war mit anderen Zeitungen, das Bild von diesem, ich krieg's gar nicht mehr zusammen, was das für eine Kiste war. Jedenfalls fand ich es ganz spannend. Eben nicht nur eine Superjacht, sondern eine, wo dann auch noch ein 60-Fuß-Segeljacht auf dem Deck steht. so eine kleine. Und die lag dann hier so rum, als ich dachte, sowas müsste man dann verstecken oder so. Und die liegt auch immer noch hier rum. Und insofern war diese Sache. Und ach so, genau. Und die gehörte tatsächlich vorher Abramovic auch. Und der hat sie dann seinem Kumpel überlassen vor ein paar Jahren, mit dem er eben seinen Laden da Öl, schlag mich tot, da was auch immer, die da ihre Kohle mit verdienen und den hat er damit reingeholt und naja, der hat das Ding schon ein paar Mal überholen lassen. Es liegt jetzt hier so rum und dann weiß ich nicht, ob die auch auf die Beschlagnahme warten oder ob man da drankommt oder nicht. Jedenfalls ist der Typ auch da auf irgendeiner Liste und also ich fand, wenn man reist und hat einen Kopf und hast ein schlechtes Gewissen und dann denkst du, ey, ja, es lässt einen dann doch nicht los.
Und nee, es ist auch, weil die Welt einfach kleiner geworden ist. Ja. Es ist halt auch durch Kommunikationsmittel, so wie wir jetzt im Podcast sprechen können, das wäre halt irgendwie vor ein paar Jahren nicht möglich gewesen, in dieser Qualität einfach. Das ist, muss man mal so sagen.
Es ist schon irre, weil ich gucke jetzt hier auch gerade aufs Wasser drauf, darf man gar nicht sagen, irgendwie wunderschönes Segelrevier. Aber ich muss sagen, ich war dann, als ich tatsächlich hier ankam und das war schon bedrückte Stimme auch im Flieger und so, und dann war ich ziemlich genervt, dass man hier eigentlich überhaupt nichts davon mitbekommen hat. Wir sind ja dann auch von den Tourismus-Office dann empfangen worden, das hat auch alles ganz gut geklappt und haben auch so eine Tour über die Insel gemacht. Die wollen natürlich zeigen, was St. Martin ist und wir berichten darüber, das ist also eine Win-Win-Geschichte, weil es für uns auch ein interessantes Thema ist. Aber diesen Krieg, also, beziehungsweise eine Kollegin wollte mir schon erzählen, ja, das, und dann, die war noch voll im Corona-Bereich, das hörte sich schon fast so Corona-Lockner-mäßig an, wo ich dann, wie jetzt? Und, aber dann musste man mal so ein bisschen das ins Verhältnis setzen. Und tatsächlich, das habe ich vorher mir auch nicht so klar gemacht, die haben ja echt ihre eigenen Themen halt. Ne? Und diese 2017 ist ja dieser Hurricane hier drüber gehämmert, hat ja 90% aller Häuser zumindest beschädigt und 60% waren dort nicht mehr bewohnbar. Also zumindest war das eine Zahl, die ich aus dem französischen Teil gehört habe. Und dann haben die das, lag hier wirklich alles, war hier alles kaputt. Dann haben sie das über ein paar Jahre versucht, wer denn konnte, das auch wieder aufzubauen. Und dann kam Corona und die sind hier wirklich zu 100% vom Tourismus abhängig. Dann kam also niemand. Und das musste dann auch erstmal wegstellen. Ich glaube tatsächlich, vor 14 Tagen sind die ersten Kreuzfahrer oder vor 3 Wochen, weil die ersten Kreuzfahrer hier wieder angelegt haben. Davon lebt halt diese Insel. Und dann ist denen natürlich, wenn es um die Existenz geht, sei es eben mit, dir wird dann dein Haus weggeschwemmt oder weggeweht und dann nochmal wirtschaftlich, also haben schon einige Läden zugemacht. Und dann denkst du wahrscheinlich, oh Scheiße, jetzt kommt ja noch so ein Krieg da in Europa, dann kommen noch weniger Touristen. Die waren da, ich glaube, am Anfang haben sie es versucht, das gar nicht zum Thema werden zu lassen. Aber jetzt im Verlauf der Regatta kam man da doch schon dem Thema jetzt wieder nach.
Du hast ja Bilder mitgebracht und Videos mitgebracht von den einzelnen Wettkämpfen. Da war immer so schön, dass halt auch relativ viele ukrainische Flaggen dann gefahren worden sind, obwohl du ja in der Regatta keine Flagge fährst. Das war halt so eine Solidaritätsbekundung, die ich sehr, sehr schön fand, ehrlich gesagt. Also am anderen Ende der Welt, dass man quasi doch irgendwie mit einem Ohr irgendwie dann doch immer noch in Europa ist und das doch mitverfolgt und dann auch doch Flagge zeigt.
In diesem Sinne. Genau, das fand ich tatsächlich auch. Also ich dachte, wobei man muss wirklich sagen, es ist jetzt nicht so, dass alle die gefahren sind, sondern dass ich wieder am letzten Tag tatsächlich mit dem polnischen Team gesegelt und das ist auch eine Initiative der Polen. Es sind unglaublich viele Polen segeln hier. Gerade haben die großen Yachten geschartert Und natürlich ist das für Polen noch ein größeres Thema. Das war mir jetzt auch so nicht so ganz klar. Wir haben ja auch Angst in Deutschland. Also ich merke das ja, mein Gott, macht der Putin jetzt weiter, drückt er auf den Knopf mit der Atombombe, das kann alles passieren. Aber für Polen, die sind ja noch mal näher dran, ne? Und ich hatte mich eigentlich gefreut, hier Karol Jablonski zum Beispiel noch mal zu sehen. Habe schon lange nicht mehr gesehen. Der hat ja nun auch lange nochmal gegen ihn Matchriss gesegelt, aber er ist ja eher so als zwölfmaliger Eissegel-Weltmeister, ist ja eine Größe. Wir sagen immer Deutsch-Pol, der hat glaub, auch einen deutschen Pass, also ist deutschsprachig und hat war einer der besten oder ja, ist natürlich immer noch einer der besten Segler, aber war sehr präsent am deutschen Markt und ist in der letzten Zeit so ein bisschen ein bisschen ruhiger geworden. Ist, glaube ich, jetzt auch schon fast 60
Jahre. Ja, war ja sogar mal America's Cup Skipper im deutschen Team für ein paar Monate offiziell.
Richtig.
Was noch nie stattgefunden hat.
Genau, nach dem Riesenerfolg, er war eigentlich der große Gewinner vom America's Cup in Valencia 2007, weil er bei den Spaniern hat er gesteuert und dann hat er sich.
Genau.
Die wollten ihn eigentlich gar nicht, also hört man im Nachhinein. Ein Spanier wollte eigentlich nicht jetzt einen Polen oder einen Deutschen, den wir mal am Steuer stehen haben, weil der hat sich wirklich, also das muss ich immer psychologisch, wenn ich segel, ich will immer eine Crew haben, wo alle Friede, Freude, Eierkuchen und wo man alle zusammenarbeitet. Und Karol ist, also der geht wirklich da psychologisch knallhart an seinen Weg, kann das auch ausblenden, auch Kritik oder was auch immer, jedenfalls hat er sich im internen Kampf da auch um den Steuermannposten durchgesetzt und ich glaube gegen was damals Jesper Radi, ich hatte auch einen sehr guten zweiten Jesper Steuermann und der das zweite Boot dann gesteuert hat und und dann ist er wirklich mit diesem spanischen Boot, das jetzt nicht das schnellste war, immerhin sind die bis ins Halbfinale gekommen und sind da Dritter geworden. Also das ist der maximal in der Vorstartphase, auch gerade bei den Matchdays hat er maximal performt und war dann eben auf dem echt guten Weg, auch Karriereweg. Und dann, wie du sagst, dann hatten die Deutschen ja auch, hatten schon ein Boot von Alinghi, glaube ich, gekauft und wollten die nächste Kampagne starten. Und Karol wäre der Skipper gewesen, mit Jochen Schümann und was war der nicht? Porsche sogar bei als Sponsor, auf jeden Fall ein paar große Namen. Da war das auch nicht damals.
Ich glaube Audi Porsche, war es damals.
Weil es zusammen irgendwie, die gehörten ja auch schon irgendwie zusammen. Und dann kam dieser ganze Mist mit dem 2010 kam mit dem Riesentrimaran und Larry Ellison und der Dinge. Der war wirklich da, hat ein scheiß Timing da gehabt, weil der war ja der Ober-Superstar, dann, wenn der Cup normalerweise weitergelaufen hätte, für Deutschland auch eine ganz andere Entwicklung.
Du hättest ihn dann quasi jetzt in der Karibik wieder getroffen, aber er ist nicht gekommen.
Ja, genau, das war dann irgendwie, ich hatte schon vorher nachgefragt, aber ist er denn jetzt wirklich da oder nicht? Ja, und jetzt erzählt dann gestern, dass ich hatte den Kontakt zu dem Skipper, den kenne ich auch ganz gut, Czemek Tarnacki, der ist auch gegen den Fall früher viel Matchriss gesegelt, den kenne ich schon, ein langjähriger Weggefährte, und er erzählte dann, ja, Karol hätte dann kurz vorher vom Flug, er wollte tatsächlich los, hat er dann sich mit seiner Frau zusammengesetzt und die hätte wirklich Schiss gehabt. Die wohnen relativ nah an der ukrainischen Grenze wohl. Und dann hat er wohl doch gesagt, nee, ich bleib lieber zu Hause. Und so ging es einigen da an Bord. Also meine 20 Leute an Bord, sind zwei Drittel bezahlt, also die dafür zahlen, dass sie da mitsegeln dürfen. So eine Art Incentive-Geschichte, so ein Club da aufgemacht, der funktioniert, dass sich Leute da einbauen. Da haben dann klar ein paar Professionals, die das Boot auch segeln. Naja, und dann, wenn man mit den Einzelnen spricht, dann sagt er auch, der hat einen Verwandten da und der wohnt wirklich in der Ukraine. Und also da kommt dieses Thema, ist dann plötzlich viel näher und das wird da auch nicht ausgehöhlt. Die haben tatsächlich dann auch die Initiative geführt, da die Flaggen zu setzen, beziehungsweise auch dass die Litauer, die ja auch ein Volvo Ocean Race Team dabei haben, die fingen an mit einer großen Flagge. Also da war das schon präsent. Man merkte schon, dass das so ein Schatten auf die Veranstaltung natürlich wirft. Ist klar. Und dann war das, glaube ich, fand ich das zumindest auch so als Level.
Gut. Aber du hast die Chance gehabt, gestern mal auf einem Volvo Ocean Racer zu segeln.
Ja, das muss man sagen, ich muss mir auch zwischendurch die ganze Zeit kneifen. Normalerweise, es hört sich zweimal toll an, bis auf dem Volvo Ocean Racer, und dann weiß ich schon aus der Journalistenposition irgendwo beobachten, das habe ich wurde ja auch sehr, sehr oft und lange gemacht für größere Geschichten. Das ist jetzt nicht immer so spaßig halt, ne? Aber gerade gestern war dann auch noch also traumhafte Bedingungen, also fast 30 Knoten Wind, dann hast du hier dieses türkise Wasserschaumkronen und dann mit so einem, da gehört so eine Kiste eigentlich hin halt, ne? Ja. Und das fand ich jetzt, also war ich überrascht, also weil wir haben sie ja auch alle schon gesehen, was so beim The Ocean, was The Ocean Race Europe da, wo im Mittelmeer jetzt so ja auch durch die Flaute da trieben, das mag ja taktisch ganz interessant sein, aber das ist natürlich Sport, ja, so ein großes Schiff kommt da gar nichts rüber. Und da war jetzt richtig, richtig Knaster angesagt. Die Dinger sind ja auch nicht wie so ein Imoca, wo jetzt wie bei Boris oder Alex Thompson, wo da dann alles abgeschottet ist und du quasi da in deiner Wohnung sitzt und nicht kein Salzwasser spürst, sondern das knallt da wirklich drüber. Und nein, das war schon sehr spannend, fand ich auch, spannende Situation. Dann hast du noch hier den Chris Nicholson, von dem ich ja, den finde ich ja total klasse, der Typ, den Australier, ein ganz ruhiger Typ, der hat, glaube ich, schon 6 Volvo, oder macht jetzt dann der 6. Volvo Ocean, oder hat 6 schon, also auf jeden Fall eine Legende, den habe ich noch damals, habe ich wirklich noch erzählt, ey, ich habe dich letztes Mal gesehen in Sydney, wie sagt er, in Sydney war 2000 Olympia und Chris Nicholson, also da wollte er gar nicht drauf angesprochen werden, so richtig, weil er hatte tatsächlich vorher, dreimal ist er Weltmeister geworden in 49er, als das überhaupt olympisch wurde am Anfang. Und danach ist er als Mega-Favorit nach Sydney im Heimatland noch gekommen und hat dann da überhaupt nicht hingehauen. Also ich sag, ich weiß, eine Medaille hat er eben nicht hingekriegt, also das war der große Enttäuschung der 49er. Aber das ist nebenbei eben auch dreimal 5er Weltmeister geworden. Das, also ist schon eine Legende und wir kennen, ich habe das Gesicht natürlich immer noch präsent, wie er dann bei Mauritius auf die Felsen gehämmert ist, irgendwie, oder beziehungsweise das war die Geschichte mit dem Navigator, war auch eine große Nummer, ne, wo er nicht so richtig ausgezoomt hat auf seinem Gerät. Und Chris musste das ja aber nachher dann alles managen und das fand ich, hat er sehr souverän gemacht im Nachhinein. Und ja, und der ist da eben eingekauft als, sag ich mal, Steuerberater im wahrsten Sinne des Wortes. Und hat dann auch neben Chermak dann gesessen und gerade diese Raumschutzgänge bei ja, fast 30 Knoten Wind. Und dann fährt die Kiste ja auch so über 25 Knoten, immer so auf der Kippe zum Spin-Out und welche Segel nimmt. Und er hat ihm dann immer so angezeigt, ja, jetzt fährst du da die Welle runter und nicht. Wie er da quasi den Steuermann anweist, welchen Kurs er steuern soll. Ne? Man kann das bestimmt richtig gut, aber das ist natürlich ein spezielles Boot, also der mit Doppelruder. Und wie musst du jetzt eine Welle da absurfen, damit du möglichst lange drauf bleibst? Und das fand ich schon sehr beeindruckend, weil da waren ja wirklich, wir hatten Überläufer drin, so eine Crashwende und Action, wo ich da halt im Wasser hing da und hab dann mit meinem Handy gefilmt und hab's fast.
Ja, genau, ich wollte gerade sagen, es sind alle Videos auf segelreporter.com hochgeladen worden, also ihr könnt das mal angucken, liebe Hörerinnen und Hörer.
Ja,
da sind sehr, sehr schöne Aufnahmen und gerade diese Crashwende ist phänomenal, was man gesehen haben.
Ja, das fand ich tatsächlich, das war auch ein bisschen, Tim hat nachher gesagt, ja, er war so ein bisschen genervt, er hätte durchaus falsche Info, das habe ich auch gar nicht so richtig mitgekriegt, wieso das dazu stand. Er hatte ein bisschen falsche Informationen, aber die haben wohl eigentlich, hat er eine gelbe Tonne angepeilt und hat auch gesagt bekommen, die da müssen rum. Bloß im letzten Moment sind dann welche da umgedreht und sind dann um die Orange gefahren. Da war er genau neben der Orange und dann sagt er, oh Scheiße, jetzt muss ich das Ding rumreißen. Und dann kam ja auch gerade der 100-Fußer Leopard irgendwie vorbei und dann hingen sie da quer. Hat das eigentlich ganz gut gemanagt. Ich war dann nur total irritiert, wie lange, also er stand dann ziemlich lange im Wind und ich fand das auch ganz spannend. Da ist ja dann Nicholson nach vorne gerannt und auch der Vorschiffsmann, ein Österreicher, hat dann versucht, die quasi direkten Part back zu halten, damit der Bug rumschwingt. Ne? Und dann sind sie auch ein bisschen rumgekommen, damit das Schiff wieder losfährt und nicht nur rückwärts fährt. Und ist aber die Großschott dicht geblieben. Da gab es schon ein bisschen Alarm. Da habe ich dann auch mal Kurva gehört, das polnische Schimpfwort. Und dann ist er also wieder angeschluft und dann treten sie wieder mal zurückwärts. Das hat ewig gedauert, bis die Kiste plötzlich mal wieder vorwärts fuhr. Das war schon.
Ich fand es auch ein bisschen schön, dass es halt auch solchen Crews passieren kann. Das kenne ich aus meiner Regatta-Karriere, in Anführungszeichen. Kenne ich solche Crash-Wenden eben auch, die immer im Chaos endeten.
Ja.
Weil nichts gepasst hat. Aber es war schön zu sehen, dass es quasi auch eine Profi-Crew mal passieren kann.
Ja, wobei, ja, also man, muss dazu sagen, dass die Crew jetzt wirklich zu zwei Dritteln aus, sag ich mal, eher Unternehmern, würde ich die mal einschätzen, jedenfalls gut verdienenden Polen besteht, die dann Teil dieses Clubs sind und da eben wohl 5.500 Euro auf den Tisch gelegt haben für so ein großes Abenteuer. Und da sahst du dann schon den einen oder anderen Bauchansatz und die haben sich da wirklich an der Kurve oft ablösen müssen und haben natürlich aber auch Schwierigkeiten gehabt, weil dann waren Überläufer drin oder das kannst du ja gar nicht, auch als Profi-Crew, die dann quasi so die versucht hat, das zu managen, das checkst du gar nicht ab, wie viele Fehler noch eben passieren können. Und insofern, das war jetzt, also man kann jetzt nicht sagen, Profi-Crew, sondern das war, sag ich mal, betreutes Fahren und die hatten ihren Spaß, haben auch da echt, da hat auch keiner gemurrt. Also Cemex sagte vorher schon, man muss schon gucken, die Leute, die dazu ihm kommen, das sind alles Leute, die sind gewohnt, Ansagen zu machen, ne? Und jetzt plötzlich bekommen sie Ansagen. Aber eigentlich, wahrscheinlich mögen sie das ja auch. Also dem musst du wahrscheinlich schon vorher klare Kommunikation haben, was müsste machen. Und er war dafür erstaunlich entspannt, obwohl da echt Chaos passierte. Und ich frag mich, ob man das in Deutschland überhaupt zum, also so allein vom Sicherheitsaspekt, ich meine, da kannst du, ich habe auch immer mal geguckt, wo ich mich festhalte, wenn du dann irgendwo dann an der, am Backstart dich festhältst und das wird gerade gezogen oder so und bist dann mit dem Fingerchen irgendwo drin, dann ist das ganz schnell ab, ne? Ja. Also das sind ja, ja. Kräfte, da kann echt eine Menge passieren und bei so einem Wind fand ich das dann schon sehr beeindruckend, wie sie es trotzdem gemanagt haben, insofern, aber du hast natürlich recht, also da ist dann, eigentlich ist es schon auf einem recht hohen Niveau, aber das ist jetzt kein Volvo Ocean Race Team gewesen.
Ja, natürlich. Okay, lass uns nochmal die Regattabahn verlassen, der Heineken-Regatta, und mal an Land gehen. Denn St. Maarten war damals für mich, also 2007, 2008, ja auch so mein Landfall nach der Atlantiküberquerung. Von daher habe ich das relativ gut noch in Erinnerung, die Insel. Die ist ja zweigeteilt zwischen Holland und Frankreich. Und es war damals so nach 3 Wochen Atlantik halt das Paradies auf Erden. Das Segeln ist ja sehr wunderschön auf dem Atlantik. Es macht ja auch Spaß und du kannst auch ewig so weiter segeln. Das Problem war damals bei mir halt so, du hast keinen Bock mehr auf das Essen an Bord gehabt. Du hast halt jeden Tag das Gleiche gegessen, weil ich nicht
darauf gehört wurde. Habt ihr Tütensuppe gehabt? Tütenessen?
Nee, wir hatten Mais aus Dosen, das weiß ich noch. Es gab jeden Tag Mais aus der Dose. Ich habe auch wirklich irgendwie 10 Jahre, glaube ich, kein Mais mehr gegessen können.
Wollte ich gerade sagen, isst du wahrscheinlich gar nicht mehr.
Nee, und dann St. Maarten, also ich weiß noch, das Landfall, also das erste Mal, dass wir Land gesehen haben, war früh morgens. Und dann schälen sich die ersten Berge raus am Horizont. Oh, gleich dann Landfall hat ein paar Stunden gedauert dann. Da sind wir auch in Marigo eingelaufen aus Essenhafen. Das ist ja im französischen Teil.
War das jetzt ALC oder im Rahmen?
Nee, das war privat. Nee,
was,
das war privat.
Okay. Was für ein Schiff?
Eine halbe Grassi 45.
Ja.
Und war halt, also da haben wir halt eine Woche lang nur da gelegen im Marigo in St. Maarten, um halt so ein bisschen wieder Energie zu tanken nach der Überquerung und wieder ein bisschen Landbeine zu bekommen. Und deswegen kenne ich die Insel halt sehr, sehr gut. Ich bin ja halt viel rumgesteuert, hat man geguckt, wo man was essen kann. Und wir haben die ersten Tage wirklich nur gegessen auf der Insel, glaube ich. Einfach mal so ein bisschen Varianz reinzubringen oder Varianten reinzubringen im Essen. Hier mal eine Pasta, da vielleicht ein bisschen was mit Fleisch oder so.
Mais umgehen, ne?
Mais umgehen möglichst, genau. Oder auch mal was Richtiges zu trinken abends und so. Das war halt unglaublich eine schöne Zeit, die ich noch sehr, sehr schön in Erinnerung habe. Und als dann Irma 2017 über die Insel gezogen ist, gab es danach ja auch unglaublich viele Bilder, wie zerstört dort alles gewesen ist. Also gerade auch in Marigo und so. Ich habe es auf Milan teilweise nicht mehr wiedererkannt. Wie sieht es denn heutzutage auf der Insel aus?
Ja, das war tatsächlich so. Mir war das ehrlich gesagt gar nicht so richtig bewusst. Ich habe dann auch nochmal vorher tatsächlich gegoogelt, wenn du da die Yachten siehst, die so auf einem Haufen liegen. Ne? Also ich dachte immer, die werden wie letztens die Winterlagerbilder aus Holland bekamen nach dem Sturm, ne, dass sie irgendwie umgekippt werden. Aber die waren wirklich alle ja so gestapelt. Das waren die Ankerlieger aus der Bucht, die irgendwie zusammengeschoben wurden. Ein so ein riesiger Plastikhaufen nur. Und also krass. Also inzwischen siehst du, wir haben also eine Inseltour gemacht, da konnte man sehen, also eigentlich sind jetzt so gerade erst fast alle Wracks geborgen, haben die erzählt. Also du siehst eine Yacht noch, ich glaube kurz vor der Marigo Bay, wo noch die noch unter Wasser, der Mast noch draußen und das Schiff noch unter Wasser, jetzt immer noch. Mhm. Das hat dann wohl den Grund, dass sie teilweise gar nicht checken konnten, wer jetzt die Eigner sind oder die sich nicht mehr gemeldet haben oder nicht die richtige Versicherung hatten oder das einfach aufgegeben haben. Damit hing das offenbar zusammen. Aber dann war natürlich die Rundtour war eher so, ja, guck mal, dann sahst du tatsächlich auch noch so das Dunkle, da war der Wasserstand, aber der Wasserstand war wohl auch ein großes Problem, dass da alles wirklich weggeschwemmt wurde nach dem Sturm. Und jetzt, gerade erst, wie gesagt, die machen sich jetzt hübsch und haben, guck mal, 2017, ja, jetzt geht das langsam wieder los, so dass sie Tourismus da einladen und du siehst noch an einigen Ecken auch kaputte Gebäude, aber eigentlich hast du schon wieder dieses farbenfrohe, diese farbenfrohen Häuser halt, ne, die das ja auch das hier so ein bisschen ausmachen. Die sagten tatsächlich, dieser Anstrich, das war auch, du musst, glaube ich, diese bunten Farben, die musst du 3 oder 4 Mal auftun. Das wäre eine der größten Investitionen, weil die gegen Sonne und Salz halt zu schützen sind. Und dass sich viele das gar nicht mehr leisten konnten, ihre Häuser anzumalen. Und jetzt wird das langsam so gehen. Ich weiß auch gar nicht, wie die das finanziell alle irgendwie hingekriegt haben, weil man sah schon, dass auch einige Häuser sind tatsächlich stehen wieder. Aber wenn du gerade auch so in Philipsburg oder so im Südteil, was so das Touristenzentrum da eigentlich ist, auch im holländischen Teil, da gibt es viele geschlossene Läden halt. Und das hat aber tatsächlich eher mit Corona zu tun, ne? Also, dass sie nicht auf die Füße gekommen sind, ist also viel aufgebaut worden und dann sind die wirklich an ihr Eingemachtes gegangen und sagen, jetzt geht's wieder los. Und dann war wirklich jetzt ein paar Jahre, ja, wahrscheinlich 2 Jahre, ne? Oder wie lange hat das gedauert, dass da auch keine Schiffe irgendwie ankommen. Gerade die sind sehr von diesen Kreuzfahrern teilweise abhängig. Da liegen teilweise 5 Schiffe da hier in der Phillips Bay an den Anlegern, wo die Leute natürlich reinströmen. Und wenn die ausbleiben. Ja. Also die sagten selbst, der Arzt, der hier arbeitet, ist hängt an dieser Lebensader Tourismus, weil die sonst gar nicht die Kapazitäten, die halten die Kapazitäten dafür vor halt, ne? Alles hängt da irgendwie dran, hier wird nichts produziert und chartermäßig, wie gesagt, Marigo Bay, das ist ja ein wunderschöner Hafen, ne, von oben, und da liegen auch keine Schiffe, da lag jetzt 1, 2. Vielleicht sind die gerade raus, aber
ich glaube, die Saison ist ja auch bald vorbei jetzt in der Karibik. Ja. Also ist das noch irgendwie 2 Monate, 1 Monat. Und auch damals, als wir da waren, also schon ewig her, ehrlich gesagt, aber auch da war Marigo jetzt nicht überfüllt. Also ich glaube, damals war schon, dass dann viele eher dann auf den holländischen Teil rüber sind, weil es da auch irgendwie ein bisschen geschützter ist, glaube ich, als jetzt nach Marigo in den französischen Teil zu gehen. Aber haben sich da vor Anker gelegt. Also die Marinas, die waren eh da oben nie so richtig voll.
Weil sitzen ja gerade hier, machen noch ein bisschen Urlaub dran gehängt, jetzt wollen wir noch ein bisschen gucken, was es denn hier eigentlich noch so zu sehen gibt. Und da bin ich auf einer Mooring-Seite gelandet und da war ich sehr irritiert. Okay, kannst du ein Schiff chartern, aber dann stand da irgendwie drauf, es ist verboten, in den holländischen Teil zu segeln. Was verbirgt sich denn dahinter? Dass du da nicht man muss ja vielleicht nochmal sagen, die Insel ist wirklich zweigeteilt, ne? Der Norden, da zahlst du wirklich fast die Hälfte, im Norden zahlst du mit Euro, weil es französischer Teil ist, und im Süden, die wollen eigentlich ihren eigenen Gulden da haben, das klappt aber nicht so richtig, also zahlt schon mit Dollar hier, aber die haben sich ja auch 2010 da selbstständig gemacht, gehören noch zum Königreich, und jetzt in der Corona-Krise sagten ja auch viele, rücken sie auch wieder sehr nah an Holland heran. das ist teilweise alles ein bisschen kompliziert und schwierig, aber dass man da nicht einlaufen darf, oder okay, es gibt jetzt auch jetzt nicht viele Häfen.
Das weiß ich jetzt auch nicht, das kann ich jetzt nicht so beantworten. Ich weiß nicht, wie es damals gewesen ist. Also, wir haben damals auch Marigo angelaufen, also wir waren eigentlich. Also das Schiff gehörte einem Holländer, der aber in Spanien lebt, deswegen waren wir unter spanischer Flagge unterwegs, aber er war eigentlich Holländer. Also wäre es eigentlich klar gewesen, dass wir nach Holland segeln, aber wir sind dann in den holländischen Teil segeln. Wir sind aber in den französischen Teil gesegelt, weil dort das Einklarieren eben wesentlich einfacher war. immer noch ist, glaube ich, weil es einfach in Frankreich ist. Ne? Da war jetzt nicht großartig irgendwie mit großen Anklarieren und Formulare ausfüllen. Das war einfach nur, guten Tag, sie sind in der EU wieder.
Ja.
Hatten sie eine gute Überfahrt, dann kannst du einen Stempel in den Pass bekommen und das war's.
Stimmt. Ja, ich glaube, das ist auch dieses Charter-Business ist dann auch eher, da sieht man Charterjachten. Jetzt hier, wir waren ja dann eher, wie heißt das, diese Port de Plaisance oder so, wo dann, ich habe ja immer geguckt, jetzt habe gestern auch nochmal die Videos rausgesucht, wo diese legendäre Brückendurchfahrt ist und wo doch, ich glaube letztes Jahr ist doch der eine da zweimal sogar hintereinander da in den Hafen direkt daneben geknallt. Das andere hatte ich tatsächlich verpasst, das war 2019, erzählten die, wo dann wirklich einer mit so einer Superjacht dann durch dieses Nadelöhr gefahren ist, hat dann aber vergessen, seinen Balkon auf der Steuerbordseite einzuklappen und hat mal ordentlich das Hafenmeisterhäuschen abrasiert. Der Kollege konnte da gerade noch raussprechen.
Ich erinnere mich, ja.
Ja. Und auf dem Video bin ich ganz, ich habe es vorher erst gar nicht gesehen, da sitzen so zwei Mädels in diesem Yachtclub tatsächlich, die so ihren, da sah aus, ob sie ihren Prosecco schlürfen und sitzen direkt davor, fährt halt siehst du diesen Crash, ob die bleiben da sitzen, gucken, nehmen den Prosecco nochmal hoch, also das ist eine skurrile Szene, die war mir so gar nicht bewusst. Das ist schon, ja, ich glaube aber, dass dieser Hafen, das ist dann eher so, wo die Superjachten, die großen liegen und die Charter-Business dann eher Marigo und tatsächlich auch hier. Wir sind jetzt hier Oyster Bay, wo wir jetzt gerade eben hingezogen sind, wo wir jetzt auch wohnen. Und da ist ja auch ein Hafen. Und da erzählte mir tatsächlich die Touristenführer da bei unserer Rundfahrt, da lagen ja auch ganz viele Charterjachten und da muss auch irgendwie ein Business umgeben. Und da war die Frage tatsächlich, da hatten sich ganz viele hingelegt, weil die dachten, das wäre so ein Hurricane Hole, ne? Also wo jetzt sich ja viele hinlegen, weil dann ist der Hurricane noch nie vorbeigekommen. Da lagen wohl ganz viele. Und ein Skipper hätte tatsächlich nur seine Yacht retten können und der wäre wohl sehr erfahren, der hat seine Yacht tatsächlich genau in der Mitte irgendwie verankert gehabt oder nicht von der Bucht. Ja. Und der wäre davon gekommen. Der hat zwar den Mast verloren, aber das Schiff, der lebt auch noch auf dem Schiff oder so. Ich wollte mal gucken, ob gehe ich da mal vorbei und frage mal, was sich dahinter verbirgt. Aber ja, ist aber jetzt im Moment auch komplett leer. Da liegen zwei ganz große Charterjachten, also im 50-Fuß-Bereich. Ja.
Kann das sein, dass das sogar ein Deutscher gewesen ist, dem das Schiff gehörte damals?
Kann gut sein. Kennst du die Geschichte?
Ich habe eine Geschichte gehört darüber, ja, genau.
Ja, ja vielleicht.
Kann sogar sein.
Wir wollen da heute ohnehin mal langfahren, weil wir waren noch gar nicht in dem französischen Teil, aber das sollte ohnehin der schönere sein, nee, zumindest so vom Wellenaufkommen. Aber ich muss ja durchaus sagen, was mir nicht so richtig bewusst war, ich dachte, oh Gott, jetzt hier wird so eine Touri-Destination und so, aber für Segler, also dass er jeden Tag, also ja, über 20 Knoten Wind, ist ja dieser Passatwind, natürlich, das war mir gar nicht so bewusst, und dann hast du ja durchgehend, ich glaube, Durchschnittstemperatur 27, 28 Grad und das heißt, das Wasser, das darüber kommt, also für Segler der Hammer. Ich glaub, du musst schon ein bisschen erfahren sein, weil es ist im Starkwind oder relativ viel Wind, da willst du jetzt auch nicht. Ja, also Cruising-Modus und also jetzt mit Unterdeck und ein bisschen Häppchen machen oder so, also da muss man schon ein bisschen ordentlich segeln und dann, aber das ist genial.
Es kommt immer darauf an, wo du auch segelst, ne? Also, ja. Die klassische Karibik-Tour ist ja auch nicht da oben in St. Maarten, sondern ein bisschen weiter tiefer, südlicher. So, ab Martinique sagen ja viele, geht die Karibik jetzt richtig los. Da ist er quasi, also er segelst ja quasi immer nur in den Lederinseln.
Okay.
Wenn du dann rüber, auf die nächste Insel rüber segeln musst, dann kurz durch diese Passage durch, da hast du eine richtige Düse, da ist aber ordentlich Power drin, ordentlich Seegang, weil das kanalisiert sich ja so ein bisschen da drin in dieser Inselpassage, aber dann sollte wieder drüben bist im Lederinsel, hast du wieder wunderbare Segelbedingungen. Hast du halt dann irgendwie nur 4 bis 5 Windstärken und halt glattes Wasser. Und das macht diese Karibik ja, also das Segeln der Karibik ja so entspannt. Ne? Du brauchst zwar wirklich, wenn du weiter im Norden bist, jetzt so bei St. Maarten sowas, da ist mehr offenes Wasser, ja. Das muss vielleicht ein bisschen erfahrener sein. Aber auch das ist sehr schön. Also es macht ja. Und vor allem der Wind kommt ja konstant immer aus der gleichen Richtung. Also du kannst wunderbar planen. Das ist halt irgendwie. War schon schön. Also ist ein schönes Segelrevier, ist natürlich weit weg, schwer zu erreichen, aber es macht auf jeden Fall Sinn, das vielleicht einmal im Leben mal gemacht zu haben, da zu segeln, weil das ist wirklich ein schönes Segelrevier.
Ja, ich war ja auch an einem Tag beim Auf einer deutschen Yacht bin ich mitgesegelt. Das war ganz spannend. Es war tatsächlich nur eine Yacht unter deutscher Flagge. Klar waren auch ein paar Charter-Crews, glaube ich. Du konntest dich auch bareboat-mäßig einmieten, wie es ja auch bei der hier Antigua Race Week und so ist. Ne? Das geht, glaube ich, ist mehr so das Ziel hier. Und der ist ja mit hier Markus Brooks, das Profi-Skipper, lebt auf dem Schiff und so eine wunderschöne Swan, eine alte. Und das ist mir schon aufgefallen, bei den ersten Regatten, die sticht so ein bisschen raus aus den ganzen anderen, sind ja teilweise so Pogos und ein paar Racer halt irgendwie dabei, aber sind schon, sag ich mal, eine normale Crew und die sind tatsächlich auch, also eben gehört das Schiff mit noch einem Eigner und hat Freunde, ein paar zahlende Gäste eingeladen und naja, die hatten halt einfach, man merkte das ja, was sie für einen Spaß am Segeln hatten. Und dieses Schiff, wie das halt wie auf Schienen dann durch diese Welle fährt, ne, während dann die moderneren Konstruktionen dann doch da ein bisschen durch die Gegend hopsten und du merkst es dann schon, dass es auch jetzt, ist ja immer so eine Frage mit Vergütungssegeln und wie es dann klappt. Aber die haben sich dann auch irgendwie, glaube ich, als Dritter in ihrer Gruppe waren total happy von, auch wenn es 6 oder 7 Schiffe irgendwie waren, aber naja, und merkt es schon, und die kam ja genauso wie ich hier wie aus dem Dunkeldeutschland, ein Schweizer war mit dabei. Und was das jetzt, dieses Segelgefühl allein, ne, was das da mit einem macht, also das war mir nicht bewusst und jetzt verstehe ich so, was du sagst, dann ist es wahrscheinlich schon eine Besonderheit von St. Martin, dass du da eben auch ein bisschen offeneres Wasser hast und dann eben da auch die stabileren Windbedingungen halt. Das ist schon, also wenn ich jetzt sagen würde, wie würde dann jemand fragen, Traumrevier, wo ist das Schönste, wo du gesegelt bist? Also ich würde sagen jetzt hier, also ich gucke jeden Tag raus, jeden Tag Schaumkämme und klar, ich würde lieber gerne ein kleineres Schiff haben, vielleicht meine J70 oder auch ein Laser, wo du dann mal wirklich die Wellen runter surfen kannst, kannst du mit der Swan jetzt nicht. Und auf so einem Volvo 65 merkst du das zwar auch, aber ist jetzt natürlich nicht so das Gefühl wie auf einem kleineren Schiff. Ja. Aber das muss der Hammer sein. Naja, ist schon nicht so schlecht.
Ja. Ja, mit diesen Worten beenden wir mal diesen Podcast. Wir werden natürlich weiter herausfinden, ob St. Martin das ideale Segelrevier ist oder doch ein anderes. Wir werden ja auf dem Laufenden halten.
Ostsee, Holland,
auch schöne Segelreviere.
Zurück zur Realität, ne?
Ja, genau. Aber du genießt die Tage noch ein bisschen in St. Martin.
Ja.
Und ja, wir hören uns wieder in 2 Wochen beim nächsten Podcast. Dann noch wieder mit Feline.
Ja.
Dann ist sie wieder mit am Start.
Wieder aus Hamburg, ja.
Wieder aus Hamburg. Ich hoffe, dass du auch wieder da bist dann. Oder dass du jetzt nicht in der Karibik bleibst.
Nee, dass wir hier verschollen. Man weiß ja tatsächlich mal nie.
Naja, okay. Also, wir hören uns wieder in 2 Wochen. Und falls es heute ein paar Probleme mit dem Ton gab, das ist der transatlantischen Verbindung geschuldet.
Stimmt. Das ist ein bisschen hakelig.
Beim nächsten Mal wird es dann wieder ein bisschen sauberer. Genau. Bis zum nächsten Mal.
Tschüss. Tschüss.
Das war der Segelreporter-Podcast, produziert von der Ebner Media Group Booting Unit. In der Redaktion Feline Lehmann, Carsten Kemmling und Kai Köckeritz, Schnitt Björn Jonas.